Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath, einen schönen guten Tag. Was bleibt, wenn ich nicht mehr bin? Das eigene Erbe stiften, das ist heute unser Thema. Denn knapp ein Drittel der Deutschen kann sich vorstellen, dass sie nach dem Tod ihren Nachlass nicht irgendwem geben, sondern der Allgemeinheit gemeinnützig in eine Stiftung fließen lassen. Und wir wollen schauen, wie das funktioniert, wie das gehen kann, was man dafür zu Lebzeiten schon vorbereiten kann und sollte. Und wenn Sie zu den anderen zwei Dritteln der Bevölkerung gehören, die darüber noch nicht nachgedacht haben, dann kommen Sie ja vielleicht heute auf den Geschmack. Denn wir wollen ein bisschen darüber reden, wie das klappt mit dem Stiften zu Lebzeiten und darüber hinaus. Das ist heute unser Thema. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen. Ich freue mich auf Ihre Meldung und ich freue mich nicht alleine, denn wir haben zwei Gäste heute, die ich ganz herzlich begrüße und die Ihre Fragen beantworten können. Pia Lier, sie ist Generalsekretärin beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Frau Lier.
Schönen guten Morgen, Herr Himmelrath, und ich freue mich über die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und ich freue mich genauso über Markus Heul, der ebenfalls zugeschaltet ist aus Essen, denn er ist Rechtsanwalt und Stiftungsberater und gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung im Deutschen Stiftungszentrum. Guten Morgen, Herr Heul.
Schönen guten Morgen, Herr Himmelrath. Danke für die Einladung.
Wir wollen reden über Stiftungen, über diese Welt, die ja von so ein paar Mythen belegt ist. Vielleicht denken Sie jetzt zu Hause, dass Sie sagen, ach, eine Stiftung, eine eigene Stiftung, das geht doch nur, wenn man ein Jahreseinkommen von 1 oder 2 oder 3 Millionen Euro hat. Dass das nicht so ist, das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen. Aber wie das genau funktioniert, das sind unsere Themen. Frau Lier, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie groß ist denn diese Stiftungsszene in Deutschland? Wie viele Stiftungen gibt es? Über wie viel Geld reden wir, die verwalten?
Ja, also die Stiftungsszene ist tatsächlich relativ groß. Der Begriff Stiftung, das muss man vielleicht am Anfang sagen, der ist nicht geschützt. So, das heißt, es gibt unterschiedliche Rechtsformen von Stiftung. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Mhm. Von denen, worüber wir Zahlen haben und die auch regelmäßig erheben, weiß man von mehr als 23.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts. Und im vergangenen Jahr wurden knapp 600 neue Stiftungen ganz unterschiedlicher Ausprägungen gegründet. So, das heißt, jedes Jahr kommen nochmal ungefähr 500 bis 600 Stiftungen mit dazu. Und die Frage nach dem Geld ist tatsächlich nicht so untrivial. Also eine Zahl kann ich vielleicht nennen, um einen Eindruck zu geben, das Stiftungsvermögen, also tatsächlich kumuliert, wie viel Vermögen sind in allen Stiftungen bürgerlichen Rechts zusammen, haben wir eine Schätzung von 107 Milliarden Euro.
107 Milliarden. Mhm. Das ist ja ein ganz schön riesiger Batzen. Mhm. Nach welchen Kriterien kommt man an Ausschüttungen dieser Stiftungen? Also nach welchen Kriterien vergeben die Stiftungen ihre Fördergelder?
Also vielleicht zu dem Punkt nochmal, wie unterschiedlich Stiftungen sind. Das sieht man manchmal vielleicht, dass auch ein Museum als Stiftung organisiert wird. Mhm. Da wird es relativ kompliziert, Gelder zu beantragen, weil das Geld wird dort tatsächlich verwendet, um dieses Museum zu öffnen, um das der Allgemeinheit zur Verfügung
zu stellen. Für den Betrieb.
Für den Betrieb. So, dann gibt es Stiftungen, die operativ tätig sind. Das heißt, die machen ihre eigenen Projekte. Auch da kann man keine Fördergelder bekommen. Es gibt aber eine große Zahl von Förderstiftungen, und das Herz einer jeden Stiftung ist eine Satzung. Das weiß der Kollege, der mit dabei ist, natürlich auch und wird vielleicht dazu gleich was sagen. Aber das ist das Herz einer Stiftung. Und dort wird dann auch festgelegt, mit welchem Thema will sich die Stiftung auseinandersetzen und was will sie fördern. Und dann gibt es Einschränkungen. Also manche Stiftungen fördern nur in einem bestimmten Bezirk, die nächsten fördern nur in einem bestimmten Bundesland, die nächste widmet sich Themen, die im Ausland umgesetzt werden. Und so muss man wirklich dahinter schauen, was macht die Stiftung und wen fördert die? Und das ist für viele oft so, dass man so sagt, ja, kann ja nicht so kompliziert sein. Aber wichtig ist wirklich der Blick in die Satzung und in die Förderkriterien, die jede Stiftung tatsächlich auch hat.
Da schauen wir uns gleich noch genauer an, wie das funktioniert, dass ich, wenn ich stiften will selber, dass ich das so festlege, dass dann hinterher auch tatsächlich das bewirkt wird, was ich bewirken möchte. Herr Heul, ich hatte gesagt, Sie sind Stiftungsberater unter anderem. Das heißt, Menschen kommen zu Ihnen, die sagen, ich trage mich mit dem Gedanken, eine Stiftung zu gründen. Was wollen die wissen? Was ist so die am häufigsten gestellte Frage, die Sie beantworten müssen?
Ja, die häufigste oder auch die wichtigste Frage ist natürlich, ob das überhaupt für die Person in Frage kommt, eine Stiftung zu errichten und was damit ausgelöst wird. Also da besteht auch große Unsicherheit. Die meisten Menschen beschäftigen sich genau einmal in ihrem Leben mit dem Thema Stiftung. Das ist natürlich dann auch eine sehr wichtige Entscheidung, die dann auch so bleibt, wie sie dann einmal getroffen worden ist. Und es ist sehr wichtig, da drüber nachzudenken, in welche Richtung man dann gehen möchte. Und die Konstellationen, die wir dann finden bei den Stiftern, die sind also hoch individuell. Also da ist wirklich kein Fall wie der andere. Und auch die Problemstellungen, die Lebensumstände, die sind also bunt wie das Leben. Ja. Und dort hat man dann die Aufgabe, ganz grundlegende Dinge zu klären, insbesondere ob es denn überhaupt eine eigene Stiftung sein muss oder ob es nicht Alternativen geben kann, die genauso gut wirken und auch den Zweck, der ja im Zentrum aller Überlegungen stehen sollte, genauso wirkungsvoll unterstützt. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Zustiftungen zu leisten, zu bestehenden Stiftungen oder auch auf Alternativen wie Stiftungsfonds auszuweichen, wo man ganz ähnliche Ergebnisse erzielen kann wie mit der eigenen Stiftung, die immer den Aufwand auch mit im Blick haben muss, der die Gründung einer solchen Stiftung dann einfach auch mit sich bringt.
Ja, das schauen wir uns noch an, genau diese Schritte, die dafür zuständig sind. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn jemand zu Ihnen kommt, dann ist so eine der ersten Fragen, die geklärt wird, passt das überhaupt zu dieser Person? Was ist denn das wichtigste Kriterium, was Sie da abklopfen? Gibt es da so eine Checkliste, auf der Sie Haken machen oder wie gehen Sie vor?
Ja, also das ist natürlich sind drei Dinge, die für die Gründung einer Stiftung zentral sind. Das ist einmal ein Zweck, der gesetzt werden soll vom Stifter, und das sind auch die auslösenden Gedanken, die dann schließlich dazu führen, dass man eine Stiftung errichten möchte. Also es muss ein Zweck da sein, und es muss jemand da sein, der sich um die Stiftung kümmert. Also eine Person, das kann zunächst einmal die Stiftung oder der Stifter sein, aber es kann auch, es muss dann auch weitergedacht werden, also über den Tod hinaus. Das ist ja hier in der Sendung ein zentrales Thema. Müssen da Lösungen für gefunden werden. Und dann nicht zu vergessen als dritter Zweck, jede Stiftung muss auch über ein ausreichend großes Vermögen verfügen, um diesen Zweck dauerhaft verfolgen zu können. Das ist eine Voraussetzung, die der Gesetzgeber in Deutschland so niedergelegt hat. Und das wird auch von der Stiftungsbehörde, die für die Anerkennung einer Stiftung zuständig ist. Also man kann sich nicht einfach hinsetzen, etwas hinschreiben und sagen, das ist jetzt eine Stiftung, sondern man muss das sich quasi behördlich dann auch anerkennen lassen. Und das ist eine Prüfung, die da vorgenommen wird, ob so eine Stiftung dauerhaft lebensfähig ist. Und da spielt eben die sogenannte Zweck-Mittel-Relation eine große Rolle. Das heißt also, die Mittel der Stiftung, also die Erträge der Stiftung aus dem Grundstockvermögen, müssen ausreichend hoch sein, um den Stiftungszweck dauerhaft verfolgen zu können. Ja, das ist eine nicht zu geringe Hürde. Ja.
Wenn Sie eigene Erfahrungen haben, wenn Sie Fragen haben zum Thema Stiften und Stiftungen und sich vielleicht selbst mit dem Gedanken tragen, Ihr Erbe auf diese Art und Weise an die Gemeinschaft weiterzugeben, dann rufen Sie uns an. Jetzt hat Herr Heul gerade gesagt, der Stiftungszweck muss sozusagen erfüllt werden können, Frau Lier. Das ist ja zunächst mal auch eine finanzielle Frage. Wie viel Geld brauche ich denn mindestens, um selber eine Stiftung errichten zu können?
Das hängt am Ende tatsächlich auch so ein Stück weit von der Rechtsform ab. Herr Heul hat jetzt tatsächlich berichtet über die Stiftung bürgerlichen Rechts. Dort gibt es dann tatsächlich Vorgaben, wie hoch so ein Vermögen sein soll. Und ich glaube, das muss nochmal gesagt werden. Das Entscheidende ist, dass dieses Vermögen wirklich festgelegt wird und man an dieses Geld dann eben auch gar nicht mehr rankommt. Das heißt, man kann nur von den Erträgen leben. Und das macht es tatsächlich in einer anhaltenden Niedrigzinsphase tatsächlich nicht so unkompliziert. Aber es gibt auch andere Modelle und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, darüber auch nochmal zu berichten. Die Motivation, eine Stiftung zu gründen, hat häufig damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man möchte die Welt ein Stück weit verändern und möchte sich einem Thema widmen. Das heißt, man will der Gesellschaft etwas zurückgeben. Da gibt es wirklich eine Bandbreite von Themen. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist auch möglich, wenn man sich zum Beispiel in Gemeinschaftsstiftungen zusammenschließt. Mhm. Es gibt eine große Szene von wirklich wunderbaren Bürgerstiftungen, die in Regionen aktiv sind, ganz nah dran, auch jetzt gerade in Corona-Zeiten eine wirkliche stabile Unterstützung und das Organisieren von gesellschaftlichen Miteinander. Und ich glaube, am Ende ist die Entscheidung, ich will eine Stiftung gründen. Was kann denn ein Thema sein, dass man mit 50.000 Euro nicht Weltraumforschung betreiben kann, weil die Zinsen einfach zu niedrig sind? Ich glaube, das ist auch klar.
Aber würden Sie mich mit 50.000 Euro, wenn ich zu Ihnen komme, wieder nach Hause schicken?
Also ich nicht.
Oder sagen Sie,
ich weiß nicht, was Herr Heul sagt.
Oder Herr Heul, würden Sie sagen, 50.000, da brauchen wir noch nicht drüber reden. Also über eine eigene Stiftung, völlig klar. Eine Zustiftung ist natürlich immer möglich.
Also da ist es tatsächlich so, dass Geld nicht alles ist. Also die 50.000 Euro, das ist die Mindestgrenze, die manche Stiftungsbehörden als ausreichend anerkennen. Andere Stiftungsbehörden sind da schon bei 250.000 Euro. Ohne dieses Geld kommt man nicht zu der eigenen rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts. Ja, also die Alternativen, die können wir gleich wirklich gerne
machen
noch besprechen.
Machen wir auch noch. Ja.
Und deshalb ist das nur ein Teil. Also es gibt zum Beispiel die prominenten Stiftungen, die leben nicht von ihrem Geld, das sie eingebracht haben, die Prominenten, sondern die leben von dem Namen und von dem Engagement und dafür, dass dieser Prominente für ein bestimmtes Thema steht. Ja. Und natürlich sind solche Stiftungen lebensfähig. Ja.
Also Sie dürfen uns anrufen, wenn Sie viel Geld haben. Wenn Sie prominent sind, dürfen Sie uns auch anrufen, wenn Sie weniger Geld
unbedingt
haben.
Unbedingt. Was für ein schönes Gefühl, wenn wir heute dazu angeregt hätten, dass jemand eine Stiftung gründen will. Das stimmt. Ich finde, das ist großartig.
Wir schauen uns mal an, wie das tatsächlich im Konkreten aussieht. Meine Kollegin Svante Unterberg hat Menschen in Berlin getroffen, die eine Stiftung gegründet haben. Eine Familie, die hat sich 2011 dazu entschieden, eine solche Konstruktion ins Leben zu rufen. Und da geht's nicht um Millionen.
Die Idee, eine Stiftung zu gründen, entwickelte sich fast wie von selbst.
Na, das kam eigentlich dadurch, dass unsere Mama ja sowieso schon immer für die Radverkehrsschule gespendet hat, jedes Jahr. Und es kamen immer mehr Anfragen von den Kitas und Schulen, ob wir was spenden könnten, weil, weiß ich nicht, eine Rutsche fehlte, eine Schaukel war kaputt und so weiter. Und ja, das war dann so ein bisschen die Idee, da eine Stiftung draus zu machen, um sich denn diesen Sachen sozusagen zu widmen.
Anja Klaus ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buko Kids. Sie sitzt in einem Garten im Berliner Stadtteil Buko. Die Vögel zwitschern, im Hintergrund ist leise der Verkehr auf der Hauptstraße zu hören. Mit am Tisch ihr Bruder Michael Paul, der ihr Stellvertreter ist. Und ihre Mutter, die nicht namentlich genannt werden möchte.
Also ich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen.
Sie ist die Stifterin und Vorsitzende des Stiftungskuratoriums. Die Posten klingen hochtrabend, sind aber Formsache und gehören zu den Dingen, die man bei der Stiftungsgründung einmal klären muss.
Also es ist nicht so, dass man einfach so sagt, wir machen jetzt eine Stiftung, hier ist das Geld, also nun mal los. Leider nicht. So einfach ist es eben leider nicht. Dann ging es eben los mit den ganzen Formularen und Vorschriften und was man alles beachten muss und was man jedes Jahr einreichen muss.
9 Jahre ist das her. So lange gibt es die Stiftung schon. Ihre Kinder, die den meisten Papierkram machen, hat die Bürokratie aber nicht so abgeschreckt.
Also ich weiß ja, dass diese ganzen Formalien nerven, aber wenn man sich da mal so ein bisschen das vor Augen führt, dass natürlich auch Stiftungen auch mal gerne dazu benutzt werden, da so ein bisschen Schindluder zu betreiben und dann muss man natürlich kontrolliert werden.
Man könne eine Stiftung gründen und am Laufen halten, ohne Juristin oder Fachwirt zu sein, erklärt Michael Paul.
Wenn man einen Steuerberater einmal dazu befragt und noch einen guten Bankberater hat, dann kann man das machen, aber man sollte was machen, wo man eben auch weiß, dass man sich da auch selbst tatsächlich einbringen kann, nicht nur das Geld.
Die Familie sei dem Stadtteil verbunden. Wenn eine Schule oder Kita einen Förderantrag stelle, könne man vorbeifahren, sich das anschauen und mit den Leuten vor Ort reden. Das ist der wichtigste Tipp der Stiftungsvorsitzenden Anja Klaus. Den Stiftungszweck klar festlegen und begrenzen, wie hier etwa auf Kinder und Jugendliche im Berliner Bezirk Bukow.
Dadurch ist es für uns auch leichter, diesen Rahmen zu haben, was wir halt machen können.
Denn das Budget ist begrenzt. So zwischen 4.000 und 7.000 Euro hat die kleine Stiftung im Jahr zur Verfügung. Einen kleinen Teil davon machen Spenden aus. Wer spenden möchte, könne das über die Website Bukow Kids ganz einfach tun, sagt Anja Klaus. Da die Stiftung gemeinnützig ist, kann die Spende auch von der Steuer abgesetzt werden. Das meiste Geld kommt aber von den Erträgen, die das Stiftungsvermögen abwirft. 150.000 Euro hat die Stifterin dafür dauerhaft angelegt. Und auch wenn sie eines Tages nicht mehr mit am Gartentisch in Bukow sitzt, arbeitet dieses Geld weiter, damit die Kitas und Schulen im Bezirk einen Beamer, eine Musikanlage oder ein Klettergerüst kaufen können.
Das ist ja auch so der originäre Sinn dieser Stiftung gewesen, hat ja auch der Steuerberater gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie jetzt das Geld nehmen und in die Stiftung packen, dann ist es weg. Es dient dann nur noch diesem Stiftungszweck. Und da hast du gesagt, das ist ja genau das, was ich will. Weil egal, was mit mir passiert, das soll da sein für
die Stiftung,
für die Kinder hier in Bukow. Das ist ja gerade der Sinn.
Das eigene Erbe hat diese ältere Dame gestiftet. Noch lebt sie, aber sagt jetzt schon, ich will, dass das bleibt. Und dass es dort bleibt, wo ich gelebt habe. Svante Unterberg hat aus Berlin berichtet. Herr Heul, ist das ein typischer Fall von einer Stiftung?
Also es ist jetzt kein typischer Fall, aber es ist ein ganz wunderbares Beispiel, wenn alles miteinander passt oder alles zueinander passt. Also hier haben wir eine enge regionale Verbundenheit der Stifterin. Wir haben die Kinder, die mit an Bord sind und auch helfen, die Stiftung am Leben zu erhalten. Das ist eine Situation, die sich für viele Stifter einfach nicht stellt. Das sind Menschen, die möglicherweise kinderlos geblieben sind, die eine Lösung suchen, die nach ihrem Tode funktioniert. Und ist dann eine noch größere Herausforderung als jetzt in der Konstellation. Es gibt auch Fälle, wo die Stifter damit konfrontiert sind, dass die Kinder die Stiftung gar nicht so gut finden, weil sie das Erbe minimieren.
Ja, klar.
Und sich möglicherweise mit dem Gedanken dann auseinandersetzen müssen, dass die Kinder einen Pflichtteilsanspruch geltend machen. Also diese Konstellation, die hier in Berlin da gefunden haben, die hat mir super gefallen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, aber bei weitem nicht typisch.
Jetzt haben wir in dem Beitrag ja gehört, dass die beiden Kinder gesagt haben, Mensch, man braucht so ein bisschen Beratung am Anfang. Bankberater, ein Anwalt wurde genannt und dann läuft das. Frau Lier, wo bekomme ich diese Beratung? Was ist sozusagen der erste Anlaufpunkt, wenn ich gar keine Ahnung habe, wie das geht?
Also ich glaube, da gibt es ein großes, weites Feld. Wir als Bundesverband bieten auch Menschen, die Lust haben, eine Stiftung zu gründen und auch zu überlegen, welche Rechtsform könnte denn jetzt genau für mich passen oder ist es eben doch eher eine Zustiftung. Die melden sich bei uns und bekommen da auch eine erste Beratung. Bei Herrn Heul wird man auch sehr gut beraten und ich glaube, man muss einfach gucken, vielleicht nehme ich auch mal Kontakt mit einer Stiftung auf und frage mal, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und fragen Sie ruhig auch mal in Ihrem Netzwerk herum. Es gibt ganz viele Menschen, von denen man gar nicht weiß, dass sie in der Stiftung aktiv sind. Also ich glaube, man sollte sich diesem Thema nähern und auch ein bisschen Zeit mitbringen, sich einzuarbeiten und eben tatsächlich zu überlegen, welches ist eigentlich die richtige Form für mich. Und vielleicht noch mal kurz zu dem Beitrag, der, finde ich, ganz wunderbar gezeigt hat, dass man eben dieses Gefühl hat, man möchte was zurückgeben. Und ich glaube, das muss man auch mal sagen, wir haben irgendwann mal so einen Slogan gehabt, Stifter leben länger. Ich glaube, wenn man Gutes tut zu Lebzeiten, bekommt man eine Menge zurück. Und das hören wir auch von vielen Stifterinnen und Stiftern. Das hat unfassbar viel Sinnstiftendes. Und dieses Gefühl, ich bekomme was zurück, macht wirklich ganz viel mit einem selber.
Jetzt haben Sie gesagt, man sollte sich Zeit nehmen und sich ein bisschen einlesen und informieren. Mhm. Eine Stiftungsgründung oder so, wie lange muss man dafür kalkulieren? Ist das in einem halben Jahr zu machen oder eher 2 Jahre oder in 3 Wochen?
Ich glaube, es hängt davon ab, ob man schon mit einem vorgefertigten mit einer vorgefertigten Idee kommt, was möchte ich eigentlich machen. Wenn man tatsächlich noch so ein bisschen unsicher ist, welches Thema könnte ich für meine Stiftung tatsächlich in den Mittelpunkt, in eine Satzung gießen, dann glaube ich, dauert das noch ein bisschen länger. Und wir sind auch immer so, dass wir sagen, macht euch wirklich, informiert euch, macht euch schlau, guckt mal, was gibt es in eurer Umgebung und lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen, das erspart dann auch manches Mal ein paar Umwege. Ich weiß nicht, ob Herr Heul das genauso sagen würde.
Ja, sicher. Also habe ich ja anfangs schon erwähnt, also eine Einmalentscheidung im Leben und da sollte man sich doch wirklich auch die Zeit nehmen, dass die Entscheidung dann auch wirklich trifft. Ja. Nochmal unterstrichen, die Stiftungserrichtung oder die Stiftung selber, die Stiftung bürgerlichen Rechts, ist ja klassisch eine Rechtsform, die vom Gesetzgeber geschaffen wurde, um den Nachlass zu regeln. Ja, das heißt also, dass sie in sich die Unveränderbarkeit des Willens trägt. Jetzt werden aber 90% der Stiftungen in Deutschland zu Lebzeiten errichtet und da wohnt das Problem inne, dass die Stifter und Stifterinnen einfach nicht wissen im Errichtungszeitpunkt, was sie in 10 Jahren denken werden. Ja.
Das müssen wir gleich noch ein bisschen nach den Nachrichten vertiefen, denn die kommen jetzt und die gehen immer vor bei uns hier im Deutschlandfunk. Herr Heul, Sie haben eben gesagt, eines der Probleme beim Stiften ist, dass man heute nicht weiß, wie man selber so in 10 Jahren denkt und dann vielleicht seine Ansprüche oder seine Ideen, die man einst mit der Stiftung verbunden hat, gar nicht mehr so übereinstimmen. Wie kriegt man das in den Griff?
Es ist tatsächlich ein Problem, das viele Stifter umtreibt, die ja im Laufe ihres Lebens noch klüger werden, dazulernen und letztlich auch die Welt, in der sie leben, sich weiter dreht. Und es ist einfach bei der Errichtung einer Stiftung wichtig zu wissen, dass diese Situation, die sich jetzt dem Stifter zeigt, nicht so bleiben wird. Ja, und dass man dann bei der Satzungsgestaltung tendenziell nicht zu eng greifen sollte. Ja, es gibt ein wunderschönes Beispiel aus Amerika aus dem letzten Jahrhundert. Da legt die Satzung fest, dass die Stiftung Seemannswitwen unterstützen soll mit wollener Unterwäsche. Und das ist so aus der Zeit gefallen heute, wenn man da drauf schaut. Aber dennoch ist diese Vorgabe natürlich zunächst einmal verbindlich. Ja.
Da kommt man auch nicht mehr raus. Das heißt, die müssen bis heute wollene Unterwäsche verteilen?
Also theoretisch schon. Das zeigt aber auch dieses Stiftungsrecht, wie unbeweglich es sein kann und wie klug es ist, hier auch von den konkreten Vorstellungen, die man hat, ein Stück weit zu abstrahieren, dass man hier auch dann in der Satzung Regelungen festlegt, die genereller sind und nicht so auf den Einzelfall ausgerichtet sind. Und dann kommt man doch auch in 10, 20 Jahren gut mit der Satzung klar.
Wir schauen mal, was Sie an Fragen haben dazu. 00800 4464 4464, das ist die Nummer, unter der Sie uns hier im Studio erreichen. Und diese Nummer hat Herr Kuhhagen gewählt. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Was war Ihr Anlass, sich zu melden? Was war Ihr Impuls? Wo haben Sie gedacht, Mensch, da muss ich was sagen?
Ja, ich fand das vorhin sehr schön, als Sie die Zweck-Mittel-Relation besprochen haben und im Anschluss über den Stiftungsbeitrag über diese Kita-Stiftung eben erwähnten, dass dort das Grundstückvermögen knapp 150.000 Euro ist. Und ich bin selber Schatzmeister einer Stiftung und wir kämpfen einfach momentan sehr stark mit dem niedrigen Zinsniveau. Mhm. Also wir haben das Problem, dass wenn wir auf unser Vermögen 3-4% nominal erzielen, das ist schon ganz gut, uns nach Inflationsausgleich über die Zeit vielleicht 1-2% nur bleiben. Das heißt, selbst bei einem Grundstückvermögen von 500.000 bleiben da nur 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr, um was zu bewirken. Und wenn man dann noch die Verwaltungskosten abzieht, ist das relativ wenig. Und was mich interessieren würde, und damit komme ich zur Frage, ist, gibt es denn Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Stiftung oder auch von Zustiftungen, Anlageformen gegebenenfalls etwas breiter zu gestalten, als sie die Stiftungsbehörden vorschreiben würden. Weil Spenden müssen wir zeitnah verwenden, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, zumindest die Anlageform etwas großzügiger auszugestalten.
Die Leitung wird gerade etwas brüchig zu Ihnen, zum Handy, aber ich glaube, die Kernfrage ist angekommen, Frau Lier. Sie leiden so ein bisschen mit Herrn Kuhhagen. Können Sie ihm denn Hoffnung machen?
Ja, also ich leide total mit, weil das ist sicher ein wirklich gutes Beispiel. Nicht nur die Niedrigzinsphase, die schon unfassbar lange anhält, sondern jetzt natürlich auch Corona ist für viele Stiftungen wirklich eine neuerliche Herausforderung und zum Teil eben auch eine Krise. Beim Thema Anlage, glaube ich, macht es Sinn, sich da auch nochmal so beraten zu lassen, was geht und wie machen es eigentlich andere Stiftungen. So dieses Thema kollegiale Beratung und der Blick eben in andere Modelle rein, das würde ich anraten. Und manch einer beginnt dann eben auch mit einer aktiveren Werbung fürs Thema Zustiftung oder auch Spenden. Selbst wenn die zeitnah verwandt werden müssen. Aber manches Mal bringt das eben auch dann die Menschen dazu zu überlegen, wie kommen wir denn an mehr Geld oder wie können wir andere motivieren, über eine Zustiftung bei uns mitzumachen. Ich weiß nicht, Herr Heul, wie beraten Sie zum Thema?
Genau, ergänzen Sie ruhig, Herr Heul, ja. Denn das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der in vielen Gesprächen vorkommt.
Ja, also die Anlage des Stiftungsvermögens, die Vorgaben, die es dort von Seiten des Gesetzgebers gibt oder von Seiten der Stiftungsbehörden, die haben schon einen enorm positiven Weg genommen in der letzten Zeit. Das heißt also, die Stiftungen kommen klassisch von der mündelsicheren Anlage, das heißt also null Risiko und das würde heutzutage null Ertrag bedeuten, hin zu einer doch moderneren Variante der Vermögensanlage, dass man hier auch andere Assetklassen, Aktien und Immobilien mit hinzunehmen kann, um dann eben auch zu besseren Ergebnissen zu kommen. Was die Stiftung tatsächlich drückt, das ist die Vorgabe, dass nur der ordentliche Ertrag, also sprich die Zinsen, die Mieten, die Dividenden ausgeschüttet werden dürfen. Viele Stiftungen hätten weniger Probleme, wenn sie auch die Kursgewinne, die ja durchaus erheblich waren, in den letzten 10 Jahren, wenn man jetzt in Aktien investiert war, mitverwenden dürfte für den Stiftungszweck. Das ist leider nicht ganz einheitlich, wird das gesehen in Deutschland. Viele Behörden lassen das zu, andere sind da aber sehr zurückhaltend. Und was der Anrufer auch zu Recht gesagt hat, Stiftungen müssen immer an die lange Frist denken, also das heißt an den Inflationsausgleich. Das darf man nicht unberücksichtigt lassen, weil eine Stiftung, die heute 500.000 Wert hat, die sollte diesen Wert auch noch in 10 oder 20 Jahren haben. Und da ist die Inflation natürlich ein großes Problem.
Jetzt haben Sie, Herr Kuhhagen, ja auch angesprochen, dass nicht Herr Kuhhagen, es war, glaube ich, Frau Lier, die angesprochen hat, dass es sowas wie kollegiale Beratung gibt. Wo bekomme ich die, Frau Lier? Gibt es sowas wie Stifterstammtische?
Naja, es gibt tatsächlich regionale Netzwerke, die man erwähnen sollte und wo man mal so den Blick werfen soll. Es gibt in Hamburg, in Berlin, in Stuttgart gibt es ein großes Netzwerk, München, Köln. Also ich glaube, wenn man sich mal anfängt, damit zu befassen, dann merkt man, wie viele Aktionen und Initiativen es gibt. Spannend ist auch vielleicht der 1. Oktober, das ist der Tag der Stiftung, wo viele Stiftungen ihre Pforten öffnen. Muss man jetzt mal gucken, wie das bei Corona ist. Aber ich glaube, der Blick und die Beschäftigung damit zeigt, wie viele tatsächlich ansprechbar sind. Und das Schöne in der Stiftungsszene, ich kann mich erinnern, dass jemand mal gesagt hat, nachmachen ist erlaubt, aber fragen Sie vorher mal an. Und ich glaube, das ist ein gutes Motto.
Herr Kuhhagen, danke herzlich für Ihren Anruf. Und wir wechseln zu Herrn Hellmanns. Und wenn ich das richtig sehe, Herr Hellmanns, guten Morgen, sind Sie selber Stifter?
Ja, so ist es. Im Jahr 2002 habe ich aus eigener Betroffenheit eine Koma-Stiftung gegründet, die Helmer und Gerda Helmer Stiftung für Menschen im Wachkoma. Und immer wenn ich in den Medien über Stiftungen etwas lese, höre oder sehe, dann wird über Stiftungen gesprochen, als wären sie sehr wohlhabend. Es gibt natürlich wie Robert Koch Stiftung oder viele andere Stiftungen, Bertelsmann Stiftung, die sehr reich sind und wohlhabend und die auch ständig Zuwendungen bekommen. Aber eine Stiftung wie die Koma-Stiftung Da kommen keine Spenden ein. Wir sollen viel helfen. Wir haben, dass wir ein Stehbrett liefern, was alleine 8.000 Euro kostet und Dekubitus-Matratzen. Wir beraten und alles Mögliche. Aber und dann möchten die Leute Fahrzeuge haben, wo sie mit einem Rollstuhl mit ihrem Patienten zum Arzt oder irgendwo zur Therapie fahren können. Das sollen wir alles leisten, aber wir bekommen keine Spenden. Und vorhin war die Rede von Erbschaften, die man übertragen kann. Mhm. Auch das geschieht nicht. Also die Koma-Stiftung, weil sie eben das Thema hat, das sehr nah am Tod ist. Ne? Mhm.
Und da haben Sie die Sorge, dass den Menschen das zu gruselig ist? Oder?
Ja, ich habe einmal eine Familie angesprochen, das war auf Schloss Bühlerhöhe, das ist also ein Nobelrestaurant, Nobelhotel. Die waren mit 5 Personen dort und habe ihnen das Prospekt vorgelegt, den Flyer vorgelegt. Und die Reaktion, also wohlhabende Leute, wohlgemerkt, die Reaktion der Frau von dieser Familie, nein, mit Tod möchten wir nichts zu tun haben. Mhm. Obwohl das ja nichts mit Tod zu tun hat.
Sondern sehr viel mit Leben eigentlich.
Ja, es hat eigentlich damit zu tun, wie ein Arzt das Leben zu erhalten und das Leben lebenswert zu gestalten. Auch im Wachkoma kann man noch ein gutes Leben haben.
Ich leite daraus, Herr Helmholtz, mal eine Frage ab, denn das ist ja tatsächlich ein spannender Punkt. Wie bekommt man das hin, dass eine Stiftung sichtbar wird auch, Frau Lier? Wie kann man da, sind das sozusagen die klassischen Werbemaßnahmen? Ist das überhaupt wichtig, dass Stiftungen für sich werben an dieser Stelle?
Also erstmal möchte ich dem Hörer sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie sich diesem Thema widmen, weil es geht nicht immer nur um die Themen, die sozusagen, es geht nicht immer nur ums Sahnehäubchen, sondern es geht genau um diese Themen, dass man die Gesellschaft mit ein bisschen verändern will. Und Ihre Motivation, die Stiftung zu gründen, ist auch ganz häufig, dass man in der eigenen Familie sozusagen diese Betroffenheit erlebt hat und daraus Motivation zieht, man möchte eine Stiftung gründen. Ich glaube tatsächlich, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wie findet man Spender, Zustifter, Erbschaften? Ich würde dem Hörer anbieten, Sie kriegen die Kontaktdaten von uns und wir würden uns das mal angucken. Und ich glaube, wir haben ganz gute Tipps. Aber was klar ist, die Suche nach Spendern, Zustiftern und auch Erbschaften, das passiert natürlich in den allerseltensten Fällen so, dass jemand auf einen zukommt. Man muss wirklich ein Stück weit investieren und gut überlegen, welche Zielgruppe könnte für dieses Anliegen tatsächlich die richtige sein. Und aber ich bin da ganz positiv, das hören Sie vielleicht auch an meiner Stimme und da wird mein sozusagen mein Beratungsdrang tatsächlich ganz schnell irgendwie zu Ihnen transportiert. Melden Sie sich bei mir und vielleicht habe ich den einen oder anderen Tipp für Sie.
Herr Helmholtz, wir haben Ihre Kontaktdaten und koppeln sie nach der Sendung zusammen, so werden wir das handhaben. Aber die Frage natürlich, Herr Heul, ist trotzdem, da klingt so ein bisschen raus, man muss auch aktiv sein als Stifter, zumindest dann, wenn man weiter das Stiftungsvermögen stützen möchte, wenn man dafür sorgen möchte, dass Geld hereinkommt durch Spenden, durch Zustiftungen. Wie ist denn generell der Arbeitsaufwand, wenn ich eine Stiftung habe? Wie viel Verwaltungs-, Werbe- und sonstige Arbeitszeit muss ich da reinstecken?
Also da gibt es auch zwei generelle Richtungen, zwei Gruppen könnte man fast sagen. Es gibt die Stiftungen, die haben mit ihrem Grundstock Vermögen, das sind die großen, die gerade erwähnt wurden, und aber auch mittlere Stiftungen, die müssen sich diesem Thema nicht nähern, dass sie Spenden einwerben, sondern die arbeiten aus ihrem Stock heraus, nicht so gut wie früher, aber immer noch so, dass das Ganze sehr, sehr sinnvoll ist. Und dann gibt es die Gruppe der Stiftungen, die Fundraising betreiben muss, die Spenden werben muss, um eben ihren Zweck weiterhin gut ausfüllen zu können. Und da muss man sich natürlich vor Augen führen, dass man dort nicht alleine ist als Stiftung. Ja, als Stiftung kann man natürlich um Spenden werben. Stiftung als Rechtsform genießt auch ein großes Vertrauen der Spender. Die haben eine hohe Verlässlichkeit, dass der Zweck, der einmal in der Stiftung gesetzt worden ist, auch so bleibt. Und deswegen spendet man da mit dem Bewusstsein, dass das für diesen Zweck Zweck auch verwendet wird. Aber es gibt eben auch Vereine, die um Spenden werben, Fördervereine, und das teilweise mit einer hohen Professionalität. Da gibt es also auch dann Angestellte, die sich um nichts anderes kümmern als um ein professionelles Fundraising. Und da gibt es, das ist sicher nicht leicht, eine echte Konkurrenz.
Davon sollten wir uns aber nicht abschrecken lassen. Ja, das ist die Botschaft, die ich daraus höre.
Das ist so, dass man eben durch die persönliche, gezielte Ansprache natürlich in anderen Hebel suchen muss. Also ich glaube nicht, dass man mit Mailings und also so wie es die großen Spendensammler machen, dass man es damit den aufnehmen kann, aber das ist ja nicht der einzige Ansatz, den es da gibt.
Frau Lier, wenn Sie eine solche Beratung machen, wo kommen da die Fragen? Also ich kann mir vorstellen, dass so diese Frage, die Angst vor der Verwaltungsarbeit, natürlich auch dem Spendensammeln, die Kontakte mit dem Finanzamt, dass das so Themen sind, die auftauchen.
Ja, ich glaube, aber am Anfang und auch bei der Idee der Stiftungsgründung steht häufig eher dieses Gefühl, ich möchte was zurückgeben und ich habe ein Thema. Und natürlich muss man sich damit befassen, gerade wenn dann das Kapital nicht so hoch ist. Aber dieses Beispiel, was ich vorhin gegeben habe mit den Gemeinschaftsstiftungen, da gibt es schon erstaunlich, was man alles bewegen kann und wie sich dadurch auch zum Beispiel eine Stadt verändern kann. Es macht immer Sinn, auch Stiftungen zu identifizieren, die vielleicht in einem ähnlichen Themenkomplex unterwegs sind. Und dieses Netzwerken und zu schauen, wie machen es andere, das ist wirklich, glaube ich, so, dass man das Gefühl hat, gemeinsam schaffen wir mehr. Also dieses Thema Kooperationen möchte ich unbedingt erwähnt haben, weil die Niedrigzinsphase sozusagen auch alle dazu zwingt, mehr Kooperationen zu machen. Mhm. Ich glaube, früher war es viel häufiger so, dass man gesagt hat, nee, ich möchte jetzt das Schnellboot sein, Stiftungen gelten als besonders innovativ und agieren schneller als die öffentliche Hand. Und man merkt schon, und das finde ich am Ende auch ein gutes Signal, gemeinsam schafft man möglicherweise noch mehr. Und das, finde ich, prägt diese Szene schon auch sehr.
Herr Helmons, danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter zu Herrn Lehnert, der auch die 00800 4464 4464 gewählt hat. Guten Tag, Herr Lehnert.
Ja, schönen guten Tag, Lehnert aus Berlin. Einen guten Tag in die Runde. Bei mir geht es um die Frage, ob man das Vermögen für eine Stiftung auch in Form von Immobilien einbringen kann. Vielleicht nicht ausschließlich, aber zum großen Teil, weil sich in unserer Familie durch Erbschaft verschiedene Ein- und Zweifamilienhäuser angesammelt haben und wir uns vorstellen könnten, diese Häuser beispielsweise mit entsprechenden Umbauten für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf herzurichten, die dann dauerhaft dort wohnen können. Also durchaus ein gemeinnütziger Zweck. Und und wir einfach in Immobilien diese einbringen wollen und nicht so ein hohes Barvermögen haben, wie wir vorhin gehört haben, 250.000 Euro. Das hätten wir zumindest nach den Umbauten dann nicht mehr zu.
Herr Heul, das ist auch eine Frage, die können Sie wahrscheinlich auf dem Stand beantworten.
Ja, natürlich. Also ich würde sagen, das ist sogar die klassische Form in Deutschland zu stiften. Also wenn man in die Geschichte schaut, sind die ersten Stiftungen durchweg mit Immobilien gegründet worden und das ist auch heute noch völlig problemlos möglich. Sie haben im Gegenteil sogar eine sichere und ertragreiche Anlage oder ein sicheres, ertragreiches Vermögen dann in die Stiftung eingebracht. Es ist ein bisschen komplizierter mit der Hausverwaltung dann in der Stiftung, da ist dann mehr zu tun, Mietverwaltung, die Renovierung, Instandhaltungsrückgaben, das ist aber alles überhaupt kein Problem, um diese Stiftung nicht entsprechend dotieren zu können. Nee, also da würde ich sofort auf grünes Licht schalten, die Ampel, ja.
Ich würde gerne auch noch was sagen.
Ja,
ganz kurz, Herr Lehnert.
Herr Lehnert, Sie können auch sofort.
Ja, ich finde, das ist eine ganz großartige Idee. Und wenn Sie aus Berlin kommen, dann rufe ich Ihnen den Namen der Fürst-Donnersmarck-Stiftung mal zu, die Sie vielleicht auch schon mal beachtet haben. Und das ist auch eine Stiftung, die was Ähnliches macht. Also ganz großartig.
Ja, nochmal speziell hinsichtlich der erforderlichen Gemeinnützigkeit. Was jetzt die Verwertung dieser Immobilien angeht, Es wäre natürlich gut, wenn man auch von den Wohnungen einige dann für beispielsweise für die Betreuer oder auch andere Personen, die dort Hilfe leisten, ganz normal vermieten könnte. Sodass man jetzt die Nutzung nicht ausschließlich gemeinnützig wäre. Ja. Aber das wäre sicher kein Hindernis.
Das geht ja jetzt schon sehr stark in ein konkretes Konzept, Herr Reul. Das ist tatsächlich dann wahrscheinlich auch das, was Sie in einer Beratung behandeln in dieser Form.
Ja, genau. Also das ist ein Ansatz, der auch zeigt, wie flexibel man das gestalten kann. Natürlich kann man Teile der Immobilien auch ganz normal als Vermögensanlage betrachten und diese auch entsprechend vermieten, auch zu Vorzugskonditionen, wenn man das gerne möchte, dass letztlich auch die Finanzierung der Stiftungsarbeit sichergestellt ist durch die Erträge, die dann erzielt werden. Und so eine gemischte Nutzung sehe ich als sehr guten Ansatz an. Was etwas komplizierter und kritischer ist, wenn sich dann die Frage stellt, wie sieht denn die persönliche Absicherung der Stifterin oder des Stifters aus? Ja, also dass man die Stiftung wohl zu Lebzeiten errichtet, aber natürlich auch im Blick haben muss, dass man selber noch gut zurechtkommt mit den Herausforderungen, die das Leben dann noch so stellt. Und diese Kombination ist deutlich komplizierter.
Das müssen Sie ein bisschen genauer erklären, Herr Heul. Was heißt das? Also der Stifter darf sich sozusagen nicht selber in eine Situation bringen, in der er dann zum Beispiel der Sozialhilfe anheimfällt?
Ja, das hielt ich schon für einen echten Beratungsfehler, wenn diese Situation entsteht. Also ich empfehle Stiftern wirklich nur das Vermögen in eine Stiftung einzubringen, das man sicher selber nicht mehr benötigt für sich und seine Familie. Wenn das dann aber doch etwas mehr sein soll, dann muss man schauen, ob das Stiftungsvermögen so eingebracht wird, dass man zum Beispiel einen Teil der Mieten als Leibrente oder als Nießbrauch für sich selber noch zurückbehalten kann. Ja, das ist dann ein Weg, der alle absichert, also sowohl den Stifter als auch die Begünstigten der Stiftung.
Ich glaube, da wird schon deutlich, dass es ohne konkrete Beratung im Einzelfall auch gar nicht geht. Aber Herr Lehnert, fühlen Sie sich ermutigt?
Das fand ich jetzt sehr informativ. Ja, durchaus ermutigt. Ganz vielen Dank in die Runde.
Dann danken wir Ihnen für Ihren Anruf und wenn Sie noch mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464, das ist die Nummer hier im Studio, schicken Sie gerne auch eine Mail, marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Lier, wenn wir solche Beispiele hören, schauen wir doch nochmal auf diese Szene insgesamt. Wie viel wie verteilt sich das zwischen den Stiftungen? Also was sind so die ganz, ganz großen Player? Wir haben jetzt ein bisschen über Geld geredet in dieser vergangenen halben Stunde. Da kam dann durchaus die Anmerkung, Mensch, wir müssen auch kämpfen und es wird manchmal eng in den Stiftungen. Die anderen haben gar keine Probleme. Wie verteilt sich das? Wie viele große gibt es, wie viele kleine? Gibt es da einen Überblick?
Also tatsächlich ist so diese Kategorie groß und klein nicht ganz so untrivial. Also wir wissen von 93% der Stiftungen, dass sie gemeinnützig sind. Das ist vielleicht nochmal eine spannende Zahl. Und die meisten Stiftungen, also es gibt bei uns so ein Großstädte-Ranking. Und da sind die Städte, die ohnehin eine lange Tradition bürgerschaftlichen Engagements haben, auch nach wie vor weit vorne. Würzburg, Frankfurt, Hamburg. Und man merkt schon, dass es in den Ländern des Westens mehr Stiftungen gibt als in den ostdeutschen Ländern, aber die aufholen tatsächlich. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es große Anzahl von Stiftungen, auch in Nordrhein-Westfalen. Und aber man merkt tatsächlich auch, dass es aus meiner Sicht gar nicht immer nur darum geht, ist es groß oder ist es klein, sondern wie viel Engagement steckt dahinter. Und was mich immer begeistert hat bei der Stiftungsszene ist, wir reden ja nicht nur über Stiftungen, die jetzt vor 10 oder 20 Jahren gegründet worden sind, sondern es gibt eine große Zahl von Stiftungen, die schon wirklich richtig alt sind. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Fuggerschen Stiftung in Augsburg, die bald ein großes Jubiläum feiern und dort ein ganz wichtiger Player in der Stadt sind. Und ich finde, das ist auch so, dieses Gefühl ist überdauert und man will langfristig Gutes tun. Das ist, finde ich, für mich so das Wichtigste.
Das ist tatsächlich auch so, Herr Heul. Wenn ich heute stifte, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Stiftung auch in 100, 200 oder vielleicht auch 500 Jahren noch besteht? Rechtlich?
Das ist der klassische Ansatz der Stiftung. Ich stelle aber in meinen Beratungsgesprächen immer wieder fest, dass das für Stifter und Stifterinnen nicht so relevant ist. Also die
die leben dann auch nicht mehr.
Ja, und eine Stifterin hat mir mal gesagt, also in 50 Jahren kennt mich doch sowieso keiner mehr. Wieso soll denn da mein Name noch draufkleben auf der Stiftung? Und der Gesetzgeber hat in Deutschland 2013 auch die sogenannte Verbrauchsstiftung geschaffen. Das ist eine Stiftung, die eben nicht diesen Ewigkeitsanspruch hat, sondern auf einen Zeitraum errichtet werden kann, der mindestens 10 Jahre betragen muss, aber auch zum Beispiel 50 Jahre betragen kann. Diese Form der Stiftung löst aktuell natürlich eine ganze Anzahl von Problemen, die sich jetzt mit der Ertragslage oder die aus der Ertragslage heraus sich kristallisieren. Man hat die Möglichkeit, bei dieser Verbrauchsstiftung auch das Grundstockvermögen sukzessive für den Stiftungszweck zu verwenden.
Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, diesen Punkt, denn da kommt natürlich jetzt vorher wieder die Nachrichten. Vielen Dank für diese Runde erst einmal. Und Herr Heul, Sie haben uns eben erzählt von einer neuen Form der Stiftung, relativ neuen Form, die es seit einigen Jahren gibt oder die möglich geworden ist durch eine Gesetzesänderung, nämlich der Verbrauchsstiftung. Also nicht mehr einmal Geld und wir leben ewig von den Zinsen und Erträgen, sondern ich gebe Geld da rein und dann?
Ja, und dann erziele ich natürlich mit dem Vermögen auch Zinsen und kann damit den Stiftungszweck erfüllen. Aber darüber hinaus kann man auch das Grundstockvermögen, das ja bei der Ewigkeitsstiftung unangetastet bleiben muss, für die Projekte und Vorhaben der Stiftungen nutzen. Ja, das heißt also, dass das Grundstockvermögen über Jahre hinweg dann schmilzt und wenn es dann bei Null ist, wird die Stiftung aufgelöst. Und das kann durchaus über einen längeren Zeitraum, also 20, 30, 50 oder auch 100 Jahre, so festgelegt werden bei der Stiftungsgründung.
Das muss aber festgelegt werden und ist dann wiederum sozusagen unveränderbar.
Das ist immer so, ja, bei Stiftungen. Was einmal festgelegt ist, ist weitgehend unveränderbar. Also jetzt außer vielleicht kleine technische Fragen, die natürlich wegen einer Satzungsänderung geändert werden können. Aber so solche grundsätzlichen Dinge wie Stiftungszweck, die Dauer der Stiftung, das ist eine Einmalentscheidung, ja.
Vielleicht kann man da aber noch ergänzen. Also es gibt auch einige Stiftungen, die versucht haben, tatsächlich sich dann umzuwandeln in eine Verbrauchsstiftung. Wir haben da einige Beispiele und da hat das auch tatsächlich funktioniert. Und bei manch einem ist tatsächlich die Idee, also wir merken, die Niedrigzinsphase hält an und dann kommt eben so eine Idee, könnten wir es jetzt auch umwandeln in eine Verbrauchsstiftung.
Klassischer Fall wiederum für den Beratungsbedarf. Wir haben eine weitere Anruferin aus Rheinland-Pfalz, die anonym bleiben möchte. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe mal eine Frage und zwar auch gerade jetzt unter dem Aspekt Kultur und dass die ganzen Kulturschaffenden so schlecht dastehen und es gibt ja so viele Kulturstiftungen. Meine Frage wäre mit diesen Stiftungen, also eben einerseits ist die Kultur ja offensichtlich in vielen Bereichen prekär unterwegs, auch Kinder- und Jugendarbeit, also Kinderarmut nimmt immer mehr zu. Andererseits gibt es halt immer mehr Stiftungen, die dann wiederum sich groß eben Kultur und eben teilweise auch Kindern zuwenden, ob das nicht auf der anderen Seite bei den Steuereinnahmen fehlt, weil die Kommunen sind ja oft gar nicht mehr in der Lage, Kunst, Kultur oder eben auch Kinder angemessen zu unterstützen. Da treten dann die Stiftungen ein und meine Erfahrung ist oft die, dass dann Erben sind dann eben als Verwalter eingesetzt, sprich die kriegen ja dann auch ein Honorar entsprechend aus den Stiftungserträgen, also die sind dann eben sozusagen versorgt. Andererseits werden eine ganze Menge Steuern gespart und ich wollte einfach mal fragen, ob das so stimmt, wie ich das zur Kenntnis nehme oder beobachte oder ob ich damit ganz falsch liege.
Frau Lier.
Ja, da atme ich einmal tief durch. Es ist tatsächlich so, dass mich gruselt es immer, wenn ich sonntags abends vorm Tatort liege und da wird die Stiftung als das Steuersparmodell vorgestellt. Ich glaube, keiner oder vielleicht ein kleiner Anteil, aber es ist am Ende wirklich, die meisten wollen mit der Gründung einer Stiftung keine Steuern sparen, sondern sie haben das Gefühl, wir wollen was zurückgeben und geben einen Großteil ihres Vermögens tatsächlich weg. zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, wie ist es eigentlich mit der Kultur? Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen mein Steckenpferd. Im Bundesverband gibt es einen Arbeitskreis, der sich Kunst und Kultur nennt und wo viele kulturfördernden Stiftungen aktiv sind. Und man muss tatsächlich sagen, gerade im Kulturbereich passiert total viel. Es gibt das ist eben nicht der Ersatz von dem, was die öffentliche Hand macht, sondern dort werden Initiativen und auch Gelder jetzt ausgezahlt für Künstler, die vorher vielleicht gar nicht so vorgesehen waren. Aber man merkte, es gibt wirklich jetzt eine große Not. Und gerade in Rheinland-Pfalz, wo Sie an oder aus dem Bundesland, aus dem Sie anrufen, hat die Regierung, glaube ich, dort echt schnell reagiert. Und da gibt es jetzt Soforthilfen und Stipendien, die man beantragen kann, die man unbürokratisch bekommen kann. Das passiert auch in anderen Bundesländern und auch in Hamburg zum Beispiel. Und das muss ich sagen, finde ich schon großartig, weil man merkt, in Zeichen von Corona muss man aktiv werden. Die Kunst und die Kunstszene, Museen, Theater leiden besonders. Und dass da Stiftungen einspringen und jetzt sehr unbürokratisch Hilfe leisten, da ist nämlich häufig nur die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse das wichtige Moment, wann man eine Förderung beantragen kann. Das muss ich sagen, finde ich eigentlich großartig. Und Stiftungen wollen eben die öffentliche Hand nicht ersetzen. Das mögen die gar nicht, sondern im Idealfall arbeitet man Hand in Hand und ergänzt das. Aber ich glaube, gerade bei Kunst und Kultur wird die Szene das niemals auffangen können, was die öffentliche Hand für die Kultur gibt.
Da schalten wir direkt weiter zu Herrn Kienzle, der uns ebenfalls, ja, lassen wir das kurz ergänzen, weil der sagt nämlich an dieser Stelle, er steigt da genau ein. Herr Kienzle.
Guten Tag, Hans. Viele Grüße in die Runde. Ja, ich höre das also sehr gern, dass Sie da finde diese Auseinandersetzung, was Sie jetzt gerade haben, auch sehr wichtig. Ich denke erstens, ich möchte dir da mal recht geben, dass die Kunden, also nicht recht geben, weil ich denke, wir ergänzen mit unserer Stiftung eigentlich eher die öffentlichen Institutionen. Das heißt, also Museen haben kein Geld mehr und ziehen sich natürlich immer mehr auf die Stiftungen zurück. Mhm. Das heißt also, wir bekommen eigentlich keine Unterstützung. Im Gegenteil, ich habe eine Kunststiftung in Berlin und ich habe auch eine Sammlung. Dadurch kam das alles auch. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir eben den Bildungsauftrag, den wir in den Museen eigentlich mittlerweile ziemlich vermissen, weil dort eigentlich mehr Eventkultur betrieben wird. Und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, diese Stiftung zu gründen und die öffentliche Hand eigentlich da auch zu entlasten. Und wir haben auch viel Bürokratie, das muss ich auch sagen. Es ist natürlich auch die Stiftungsaufsicht, gerade hier in Berlin, ist sehr konservativ, sagen wir mal so.
Das nehme ich mal direkt raus, denn das ist ein interessanter Punkt, Herr Kienzle. Denn was Sie da angesprochen haben, diese Stiftungsaufsicht, der Umgang mit der Stiftungsaufsicht. Ja. Wie viel Zeit muss ich, Herr Heul, dafür einplanen, wenn ich eine Stiftung mache?
Also nicht viel. Also die Stiftungsaufsicht ist zu unterrichten in Form des Jahresabschlusses und eines Jahresberichtes, den Sie erstellen müssen. Das halte ich aber ohnehin für erforderlich. Den brauchen Sie auch für die Steuererklärung und natürlich auch für die Kommunikation, wenn Sie jetzt über Ihre Projekte berichten wollen als Stiftung. Ansonsten haben Sie mit der Stiftungsaufsicht nur dann Berührungspunkte und dann wird es auch intensiver, wenn Sie etwas verändern wollen an der bestehenden Stiftung. Also das ist alles genehmigungspflichtig und das zieht auch dann Verfahren nach sich, die dann auch zeitintensiver werden. Aber im Normalbetrieb, sage ich mal, beschränkt sich das auf die Information der Stiftungsaufsicht über das abgelaufene Jahr in Form eines schriftlichen Berichtes und das ist es im Wesentlichen dann auch.
Thomas Meinhardt, mein Kollege, ist ins Studio gekommen, der so ein bisschen parallel zu unserer Sendung Telefonanrufe gesichtet hat, Mails sich angeguckt hat, ein bisschen geschaut hat, wo gehen die Themen hin. Thomas, jetzt sind wir mal gewesen sozusagen bei der Stiftungsgründung und mal beim Stiftungsbetrieb. Gibt es da irgendwie eine Tendenz, wo mehr Fragen liegen?
Das kann man so nicht sagen. Das hält sich ziemlich die Waage. Es geht querbeet. Und wir haben jetzt auch eine Stiftung Eine Frage zum Ende einer Stiftung, nämlich eine mögliche Pleite. Björn wohnt in Hamburg in einem Wohnviertel, einem Quartier einer Wohnstiftung. Da sehr gut und zufrieden, aber es ist eine kleine Stiftung, bis übers Dach mit Hypotheken belastet. Und er macht sich nun Sorgen und andere hören oder ein Hörer aus Bremen fragt auch, wie ist es denn, wenn jetzt das Stiftungsvermögen immer weniger wird und nicht aufgebraucht wird, sondern eine regelrechte Pleite kommt.
Frau Lier, kann eine Stiftung pleite gehen?
Oje, ich glaube, da ist Herr Heul derjenige, der das besser
beantworten kann. Oder Herr Heul, ja, alles gut.
Also natürlich, also es gab auch sehr seltene Pleiten von Stiftungen. Das sind dann operative Einheiten, die Personal angestellt haben und dann letztlich aus den Erträgen diese Kosten nicht mehr tragen konnten. Also das sind besondere Konstellationen und das hängt dann natürlich auch mit der finanziellen Planung der Stiftung zusammen, die dann zu der Ertragslage passen muss. Und wenn die sich jetzt negativ entwickelt, dann kann da sicherlich ein Problem liegen, wenn Stiftungen Schulden haben, so jetzt in diesem Fall in Hamburg geschildert wird. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten Stiftungen sind sehr, sehr vorsichtig in ihrer finanziellen Planung, planen nur mit dem, was sie in der Kasse haben und geben das dann auch nur oder sagen das dann auch nur für Förderung zu. Und insofern ist da auch kein Risiko in dem Sinne, es sei denn, man verpflichtet sich über sehr, sehr lange Zeiträume. Also es gibt Stiftungen zum Beispiel, die sagen Stiftungsprofessuren zu, über 10 Jahre wird dann eine Professur eingerichtet mit Sachmitteln, vielleicht noch weiteren Personalmitteln. Das kann natürlich schnell dazu führen, dass man sich im Moment das vielleicht noch gut darstellen kann, auch rechnerisch, aber in 5 oder 6 Jahren, wenn man dann ein anderes Zinsniveau auf einmal sieht, dass das dann alles nicht mehr passt. Ja, und dann kann das auch für solche Stiftungen schwierig werden.
Ja, und was ist dann im Fall der Pleite?
Stiftungen müssten dann aufgelöst werden. Also es gibt die Möglichkeit, dass Stiftungen aufgelöst werden. Wenn es zu einer Überschuldung sogar kommt, dann haftet der Vorstand der Stiftung persönlich mit dem privaten Vermögen für die Schäden, die eingetreten sind. Das ist dann eine sehr unerfreuliche Situation. Und Vorstände sind nicht nur deshalb auch sehr, sehr vorsichtig in ihrem Handeln bei Stiftungen.
Gut, die Frage Spenden oder Zustiften. Wo ist der Unterschied? Gibt es da vielleicht Begrenzungen? Ich meine, ich kann auch 5 Euro spenden, ist auch eine Spende, aber ich kann wahrscheinlich nicht 5 Euro zustiften.
Ja, rechtlich schon. Also das ist eigentlich für die Stiftung nur eine Zuordnung im Rechnungswesen. Also die haben 2 Positionen, also quasi 2 Konten im Rechnungswesen. Das eine nennt sich Spenden, das andere Zustiftung und da wird der Betrag dann hingebucht und entsprechend dann verwendet. Eine Spende über 5 Euro ist natürlich wahrscheinlicher als eine Zustiftung. Man muss ja auch immer die Sinnfrage stellen. Ja, das heißt also, was erreiche ich mit meiner Zuwendung? Und da würde ich bei kleineren Beträgen generell dazu tendieren, Spenden zu leisten, um da die Projekte der Stiftung unmittelbar zu unterstützen. Also das ist der Effekt der Spende. Die Zustiftung wird ja letztlich nur dem Grundstockvermögen zugeschlagen und bleibt dann auch auf ewig grundsätzlich erst einmal stehen und wirkt nur aus ihren Zinserträgen. Und da sind die Zinserträge von 5 Euro nicht jetzt so interessant. Ja.
Andere Frage kommt von Peter Tell. Wie schaut es denn aus mit Auslandsvermögen? Können Stiftungen Auslandsvermögen haben? Wie wird das dann auch vielleicht steuerlich behandelt? Schwierige Frage. In Europa vielleicht noch einfacher als weltweit, aber trotzdem, die Frage kommt und wir stellen sie jetzt einfach mal.
Ja, das ist natürlich dann schon sehr weitgehend. Also da kommt es natürlich auch auf das Recht des belegenen Landes an. Aber wir sehen das bei den Stiftungen, die wir in unserem Hause führen, natürlich auch, wenn der Nachlass für die Stiftung entsteht und da ist eine Immobilie im Ausland belegen. Das passiert durchaus häufig und es ist auch jetzt von den rechtlichen Rahmenbedingungen kein Problem, solche Vermögensgegenstände dann in die Stiftung einzunehmen und diese dann auch zu verwerten, entweder indem man sie weiter vermietet oder veräußert. Steuerlich ist das allerdings überhaupt nicht einheitlich zu behandeln. Wir haben ein weitgehend harmonisiertes Gemeinnützigkeitsrecht, noch nicht einmal im Rahmen der EU.
Ja. Mir fällt gerade auf im Laufe dieser Sendung, wir haben als Anrufer bisher mit einer Ausnahme nur Männer gehabt. Frau Lier, ist das Stiftungswesen ein Männerthema?
Überhaupt nicht. Da fragen Sie natürlich dann jetzt die...
Verständlich frage ich Sie.
Also tatsächlich muss man sagen, wird die Stiftungsgründung auch häufiger jetzt mittlerweile von Frauen oder Stiftungen werden auch von Frauen gegründet. Aber die haben auch früher mitgegründet. Häufig waren es dann Ehepaare. Muss man tatsächlich sagen. Aber das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile so, dass das echt ausgeglichen ist. Und das Stiftungswesen ist so bunt und vielfältig, wie man sich es nicht wirklich vorstellen kann.
Thomas Meinhardt mit weiteren Fragen.
Ja, und die weitere Frage geht nach der Stiftung in Gründung und in der Gründungsphase. Da gibt es ja den Fall, dass man noch nicht das erreicht hat, was das Gesetz fordert als Mindestbeträge. Man hat aber vielleicht die Aussicht, was dazu zu bekommen. Ist das dann schon steuerlich begünstigt, die Gemeinnützigkeitsanerkennung? Also wie schaut das aus in der Gründungsphase?
Erweitern wir es vielleicht, Frau Lier. Wann sollte man anfangen, sich mit den Formalien zu beschäftigen?
Ich rate sehr früh dazu. Also die Leute, die sich an uns wenden, die Menschen, die sich an uns wenden, rufen manchmal sogar an und sagen, ich möchte gerne eine Stiftung gründen, aber ich habe noch gar kein Geld. Wie komme ich denn an das Geld? Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Die können wir auch nicht beantworten. Aber je früher man sich mit den unterschiedlichen Rechtsformen auseinandersetzt und auch die Idee der Zustiftung in Betracht zieht, umso leichter, glaube ich, fällt am Ende auch eine Entscheidung. Also wir erleben es oft, dass man eine Stiftung gegründet hat und dann merkt, ups, an den Punkt habe ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht. Und deswegen ist das Thema Beratung zu einer frühen Zeit, das hatten wir auch ganz am Anfang, also zu gucken, was brauche ich und wen nehme ich mit ins Boot. Man kann ja auch bei der Besetzung der Gremien darauf achten, dass man einen Experten beim Thema Vermögensanlage mit ins Boot holt und einen, der genau weiß, wie das Thema Immobilien funktioniert, so wie mit dem Hörer. Also ich glaube, das macht wirklich Sinn, sich ganz früh mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen.
Ja. Und die Frage war ja auch, kann man schon ganz früh auch eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung oder Anerkennung bekommen oder geht das erst dann später?
Ja, die werden Sie nicht bekommen, ja. Also die Stiftung in Gründung, die ist rechtlich einfach nicht existent. Das ist anders als bei der GmbH, die ist in Gründung schon belastbar. Aber die Stiftung in Gründung gibt es so nicht und kein Finanzamt in Deutschland würde hier eine zuwendungsfähige Konstruktion drin sehen. Das heißt also, dass man hier ganz besonders vorsichtig sein muss, wenn man schon mit Spendern oder potenziellen Spendern kommuniziert. Ja, das heißt also, dass man hier möglicherweise selber Fehler macht, wenn man denen einen Spendenabzug zum Beispiel zusichert.
Die Gründungsphase ist auch Thema eines Hörers, der möchte seine Kinder quasi enterben. Also er möchte denen nur den Pflichtteil haben. Daraus resultiert für den Hörer jetzt umgekehrt die Frage, können die Kinder oder die Erben die Gründung einer Stiftung verhindern, weil sie sagen, da wird uns was weggenommen?
Herr Holl.
Ja, also es ist sicher im Erbrecht so angelegt, dass die Kinder da nicht ganz schutzlos sind, aber sie können natürlich nicht verhindern, dass die Eltern eine Stiftung gründen. Und wenn die Eltern dann noch lange gesund leben, ist das auch nicht mehr revidierbar. Es gibt da eine 10-Jahres-Frist, in denen der sogenannte Pflichtteilsersatzanspruch abschmilzt. Das heißt also, wenn Sie jetzt eine Stiftung errichten, und dort ihr gesamtes Vermögen einbringen und noch 10 Jahre leben, sind die Kinder tatsächlich enterbt. Aber nur in diesem Fall und auch nur, wenn das gesamte Vermögen eingebracht wird und das auch unbelastet. Also das ist durchaus nicht der normale Fall. Man muss sich natürlich selber auch noch das eigene Häuschen oder vielleicht eine kleine Rente natürlich schon noch zurückhalten. Und das ist dann natürlich auch mit dem Pflichtteil der Kinder belegt. Ja, das heißt also, sie sind formal enterbt, aber ein wesentlichen Anteil des Erbes können sie im Wege des Pflichtteils dann immer noch geltend machen, die Kinder. Und das ist eigentlich der übliche Fall, den wir so sehen.
Das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal so ein bisschen größer drauf zu schauen. Sind Sie denn beide, Frau Lier, Herr Holl, zufrieden mit den Rahmenbedingungen, dem Stiftungsrecht in Deutschland? Oder gibt es Punkte, von denen Sie sagen würden, Mensch, da ist ein Punkt, an den müssen wir dringend mal ran, da muss was reformiert werden? Herr Kienzle, den wir eben als Hörer auch gehört haben und der sich bei uns gemeldet hatte, hatte das unter anderem mit angemerkt, dass das etwas ist, was ihm auf den Nägeln brennt, wo er sagt, Mensch, wir müssen eigentlich an Stiftungsrecht noch mal ran.
Also vielleicht dazu ein paar Themen haben wir tatsächlich gestreift. Das Thema Umwandlung in die Verbrauchsstiftung oder auch Zusammenlegung und Zulegung, glaube ich, das sind Themen, an die man ran muss, vor allen Dingen mit dem Blick auf die Finanzkrise, die anhält, Niedrigzinse, Corona. Da gibt es eine Menge Forderungen an die Politik, dass man auch bundeseinheitliche praxisnahe Regelungen sozusagen umsetzen kann. Da gibt es genug, auch jetzt in Zeichen von Corona gibt es eine große Verunsicherung, dass Stiftungen eben keine Anträge stellen können. Das wird auch unterschiedlich gehandhabt. Und ich glaube, am Ende muss man sagen, dieser gesamte Bereich Gemeinnützigkeit ist eine Säule in dieser Gesellschaft und wir tun gut dran, die Voraussetzung so zu schaffen, dass Stiftungsgründung tatsächlich so honoriert wird, dass dann viele Menschen sich tatsächlich diesem Bereich auch widmen wollen.
Herr Holl?
Ja, also kann ich nur unterstützen, die Umwandlung in Verbrauchsstiftung. Die Frage kommt sehr häufig auf uns zu und macht auch in vielen Fällen Sinn, wird viele Probleme lösen. Und aber generell wäre für mich noch wichtig der Aspekt der Möglichkeit, dass eine Stifterin oder ein Stifter die Satzung ihrer Stiftung leichter ändern kann. Also im Moment sieht der Gesetzgeber das noch so, dass die Stiftung völlig unabhängig von ihrem Gründer quasi existiert und der keinerlei Einflussrechte mehr hat, was dieses Grundgesetz der Stiftung, die Satzung betrifft. Und daraus erwachsen in der Praxis häufig Probleme, dass der Stiftungszweck nicht mehr so im Sinne der Stifterin ist und letztlich dann eine Änderung einfach im Sinne des Gründers ist und möglicherweise dann auch zu einer besseren Stiftung führt, weil er sich dann auch wieder intensiver um die Stiftung kümmert, weil das Thema ihn interessiert.
Eine kurze Frage noch. Gibt es denn Stiftungszwecke, die ausgeschlossen sind? Möchte eine Hörerin wissen. Sie stellt sich zum Beispiel vor, etwas zu stiften, was Artikel 3 des Grundgesetzes unterstützt, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Ist ja vielleicht auch ein halb politisches Ziel, ein gesellschaftliches Ziel. Gibt es Stiftungszwecke, die nicht gehen, die nicht anerkannt werden?
Also es gibt Stiftungszwecke, die nicht anerkannt werden. Das sind sittenwidrige Stiftungszwecke oder Stiftungszwecke, die gegen Recht und Gesetz verstoßen.
Also die Stiftung zur Förderung des Bankraubs, die wäre ausgeschlossen.
Die wollen wir nicht gründen.
Die wollen wir nicht gründen, wäre auch ausgeschlossen.
Ja, nein, aber es gibt tatsächlich Fälle, wo der Zweck abgelehnt worden ist. Das sind aber also wirklich Ausnahmefälle, wo man dann auch drauf schaut und denkt, ja natürlich, das muss abgelehnt werden. Mhm. Aber wie gesagt, die Sittenwidrigkeit, die Rechtswidrigkeit ist da Voraussetzung. Ansonsten gibt es eben zwei große Gruppen und das sind die Gruppe der gemeinnützigen Zwecke. Da gibt es einen Katalog in der Abgabenordnung, da sind mehr als 30 Zwecke, da kann man sich dann orientieren, was einem gefällt. Und es gibt die sonstigen allgemeinen Zwecke, die eben nicht gemeinnützig und nicht verboten sind. Ja, und da bekommt man dann allerdings keine Steuerbegünstigung. Ja, das ist natürlich für eine Stiftung auch ein wichtiger Aspekt.
Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Wir wollen trotzdem noch ein bisschen Lust machen auf Stiften. Und deshalb die kurze Frage an Sie, Herr Holl, und auch an Sie gleich, Frau Lier. Welche Stiftung, mit der Sie zu tun hatten, war am ungewöhnlichsten? Was ist das, was Sie auf Partys erzählen, wenn Sie sagen, was machen Sie da eigentlich? Und dann sagen Sie, Mensch, da gibt es was ganz Tolles, Herr Holl. Was fällt Ihnen ein?
Ich erzähle nicht von den Stiftungen, sondern von den Menschen, die dahinter stecken, die einfach eine tolle Lebensgeschichte haben. Und ein faszinierendes Beispiel fand ich großartig, ein Stifter, der ganz normal berufstätig sein eigenes Leben gelebt hat, hat dann im Beratungsgespräch eröffnet, dass er ein wirklich großes, hohes Millionenvermögen von seinen Eltern geerbt hat und das sein ganzes Leben nicht angepackt hat, nicht mal die Zinsen, ja, sondern einfach hat liegen lassen und weil er eben also eigenbestimmt leben wollte und dieses Vermögen gibt er jetzt in eine Stiftung, die er nach seinen Eltern benennt.
Folie.
Das finde ich toll. Faszinierend. Ja.
Ich erzähle vielleicht auch, weil ich glaube, sonst komme ich in Teufels Küche. Alles gut. Ich glaube, mich begeistert, dass tatsächlich die Bürgerstiftung so viel in ihren Städten auf den Weg bringen und alle mit einbeziehen, um die Stadt lebenswerter zu machen.
Wenn Sie sich beteiligen möchten, dann holen Sie sich die Beratung. Ein bisschen von der Beratung konnten wir Ihnen vielleicht heute schon geben in dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Anrufe, für Ihre Mails. Ich danke Thomas Meinert, der es zusammengetragen hat. Danke aber vor allem auch Pia Lier und Markus Heul, die beide uns mit ihrer Expertise unterstützt haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Danke, dass Sie heute dabei waren. Danke für diese Beteiligung. Bis zum nächsten Mal.